HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Die Wertschätzung für die Tiere und das Produkt Fleisch scheint in der deutschen Gesellschaft zu steigen.
Finde ich eine gute Geschichte, ja. Gerade für Fleisch und Eier und alles Mögliche. Also da dann auch gerne ein bisschen mehr und dafür aber zu wissen, dass die Tiere artgerecht gehandelt werden.
Agrarminister Schmidt sagt, dass er Deutschland zum Trendsetter beim Tierwohl machen will.
Also wer mit diesem Siegel dann für Fleisch- und Wurstprodukte werben will, muss höhere Standards für eine artgerechte Haltung einhalten.
Wir müssen feststellen, dass die Grundanforderungen in diesem System viel zu niedrig sind, so gerade gegenüber dem Gesetz. Ein bunter Strauß an freiwilligen Kriterien, die der Landwirt dann zusätzlich umsetzen kann. Das führt nicht zu mehr Tierwohl im Stall.
Ein ganz wichtiger Punkt ist zu gucken, das kann man ja auch sehr leicht sehen, ob die Betriebe Weidegang machen. Die Weide ist das artgerechteste Haltungssystem.
Also insgesamt weniger Schweine, weniger Ertrag. Unabhängig davon, dass das alles qualitativ zwar besser ist, nützt mir das wenig, wenn ich das nicht entlohnt kriege.
Wenn wir Fleisch wieder als Sonntagsbraten verstehen und nicht jeden Tag auf dem Teller haben, dann kann man es sich leisten.
Können wir uns unseren Fleischkonsum noch leisten? Diese Frage kann man in unterschiedlicher Hinsicht stellen. Wollen wir es uns gesellschaftlich leisten, Tiere so zu züchten, zu füttern und zu halten, dass uns möglichst viel und möglichst billiges Fleisch im Discounterregal zur Verfügung steht? Oder wollen wir es uns leisten, für das Fleisch so viel zu bezahlen, dass es dem Tier gut ging, bevor es zu Braten oder Schnitzel wurde? Das hieße mehr bezahlen, in der Folge wohl auch weniger konsumieren. Immer mehr Verbraucher wollen nicht mehr, egal welches Fleisch, für möglichst wenig Geld. Das zeigen Umfragen. Und daraus hat Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt jetzt Konsequenzen gezogen. Mehr Platz, mehr Spaß für die Tiere und für die Verbraucher mehr Wissen. Und zwar darüber, wie es den Tieren ergangen ist, bevor sie selbst oder ihre Produkte auf dem Teller landen. Das soll das neue staatliche Tierwohlsiegel bringen, das der Bundeslandwirtschaftsminister anlässlich der Ernährungs- und Landwirtschaftsmesse in Berlin, der Grünen Woche, heute präsentierte. Wenn Landwirte freiwillig mehr als vorgeschrieben für das Wohlergehen der Tiere tun, soll das gefördert werden und auf dem Fleisch mit einem Label erkennbar sein. Zum Beispiel, wenn ein Mastschwein mit 110 Kilo mehr Platz als den vorgeschriebenen einen Quadratmeter im Stall hat. Kritikern geht das nicht weit genug. Neue gesetzliche Regelungen müssen her. Der Handel muss in die Pflicht genommen werden, sagen sie. Die Tiergesundheit muss in den Fokus. Und was ist uns Verbrauchern das Wohl der Tiere wert? Das hängt entscheidend davon ab, wie wir unser Verhältnis zum Tier definieren. Darüber wollen wir reden heute unter dem Titel Die Moral von dem Gericht, der Mensch und seine Tiere. Und was bringt das Tierwohl-Label für die Tiere? Andreas Reuter aus Berlin.
Die meisten Menschen sagen, Tiere sollten ein halbwegs gutes Leben haben, jedenfalls bevor sie geschlachtet werden. Landwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU verweist auf Umfragen. Demnach seien Fleischesser durchaus daran interessiert, wie es ihrem Schnitzel ergangen ist, als es noch ein lebendes Schwein war.
Eine artgerechte Tierhaltung ist auf Platz 1 der Erwartungen der Befragten an die Landwirtschaft. 87% der Befragten wollen bessere Standards in der Tierhaltung. 82 mehr Transparenz in der Tierhaltung. Ein staatliches Tierwohllabel wünschen sich 79% der Befragten. 88% wären bereit, mehr auszugeben.
Das staatliche Tierwohl-Label wird kommen, kündigte der Minister heute auf der Grünen Woche an. Einen Entwurf hatte er auch mitgebracht. Ein sechseckiges weißes Schildchen mit der Aufschrift Mehr Tierwohl. Irgendwann ab 2018 soll es geklebt werden. Zuerst auf Schweinefleisch, dann auf Geflügel, später auch auf Rindfleisch. Die Botschaft ist, die für dieses Fleisch verarbeiteten Tiere wurden besser gehalten, als es nach der gesetzlichen Mindestnorm vorgeschrieben ist.
Im Umkehrschluss möchte ich aber nicht diejenigen, die nach den guten deutschen Tierschutzstandards arbeiten, aus dem Markt herausbringen. Deswegen ist mein Weg der einer positiven Kennzeichnung von über die Standards hinausgehenden Produktionsweisen.
Was der Minister da etwas verklausuliert sagt, bedeutet übersetzt, das Label ist freiwillig. Wenn Tiere draußen auf der grünen Wiese herangewachsen sind, darf das Logo auf die Verpackung. Wenn sie aber in Stallfabriken gemästet wurden, erfährt es der Verbraucher vermutlich nicht.
Dieses sogenannte Tierwohl-Label ist eine reine Luftnummer.
Sagt darum Nicole Maisch, grüne Bundestagsabgeordnete und Verbraucherschutzexpertin ihrer Partei. Wenn schon ein Label, dann muss es auch verbindlich sein, findet die Grüne. Wie bei den Eiern. Die müssen bekanntlich alle gestempelt werden. Mit Ziffern von 0 für die höchste bis 3 für die schlechteste Tierwohlqualität.
Wie früher dann kein Ei mit der 3, weil das eben die Käfigeier sind, wollen wir auch beim Fleisch und perspektivisch bei anderen tierischen Produkten die 0, 1, 2, 3 Haltungskennzeichnung für alle Produkte, damit der Verbraucher auch sieht, welches Stück Fleisch zum Beispiel aus Massentierhaltung ohne Auslauf, ohne Beschäftigung kam.
So weit will der Landwirtschaftsminister aber nicht gehen und sorgt auch noch für zusätzliche Verwirrung beim Einkaufen. Denn wer gelernt hat, dass das Ei mit der 3 das schlechteste ist, der muss beim Fleisch nun wieder umlernen.
Je höher die Stufe, desto besser die Haltungsbedingungen. Ich gehe im Augenblick von 2 Stufen aus. Es wird sich im Laufe der Zeit zeigen, ob Verbraucher eine dritte Stufe nachfragen.
Andreas Reuter aus Berlin über die Vorstellung des Tierwohlsiegels durch Landwirtschaftsminister Schmidt. Es gibt die Tierwohlinitiative, die Initiative für eine nationale Nutztierstrategie und jetzt die Ankündigung des Tierwohl-Labels vom Landwirtschaftsminister. Andreas Winkler, Pressesprecher von Foodwatch. Guten Tag.
Guten Tag.
Was glauben Sie, stehen Schweinen, Rindern und Hühnern jetzt rosige Zeiten bevor?
Ja, schön wär's. Die Wirklichkeit sieht leider ganz anders aus. Es ist ja im Beitrag auch schon angeklungen. Das mögen ja meinetwegen teilweise gut gemeinte Initiativen sein, aber das entscheidende Problem bleibt, es sind alles rein freiwillige Maßnahmen. Das heißt, es ist den Landwirten selber überlassen, ob sie mitmachen oder nicht. Und das bedeutet in der Konsequenz vor allem, dass Millionen Nutztiere in deutschen Ställen weiter unter teilweise wirklich unerträglichen Haltungsbedingungen leiden müssen. Auch wenn vielleicht dann ein kleiner Teil von so einem freiwilligen Siegel, wie es jetzt Herr Schmidt vorgestellt hat, profitieren mag.
Aber es ist doch erstmal ein richtiger Schritt. Er sagt ja auch, das staatliche Biosiegel ist das Vorbild. Das läuft erfolgreich. So ein staatliches Tierwohl-Label wäre doch immerhin schon mal etwas.
Das staatliche Biosiegel zeigt eigentlich, dass es nicht erfolgreich ist, so ein freiwilliger Ansatz. Als das eingeführt wurde, wurde fabuliert, dass man irgendwie 20% Marktanteil erreicht. Bio liegt im Moment bei ungefähr 5%, ist also immer noch Nische. Und egal, ob jetzt dieses Tierwohlsiegel 5% oder 20% erreicht, wir glauben, es ist einfach als Gesellschaft moralisch, ethisch nicht zu vertreten, dass es bedeuten würde, dass 80% der Nutztiere weiterhin unter schlechten Bedingungen leiden. Insofern brauchen wir nicht ein freiwilliges Siegel, mit dem einige sehr gute Landwirte ausgezeichnet werden können, sondern wir brauchen endlich gesetzliche Maßnahmen, die allen Nutztieren zugutekommen.
Wer denn das mit dem Vorschlag der Grünen gewährleistet, also diese Kennzeichnung äquivalent zu dem, was es auf den Eiern gibt, 0 bis 3?
Auch der Vorschlag ist aus unserer Sicht nicht die Lösung, denn er bedeutet ja, dass man auch hier akzeptiert, dass einige Tiere besser gehalten werden und andere schlechter. Das ist nicht zu entschuldigen, das ist nicht zu rechtfertigen, also dass das uns Verbrauchern überlassen wird. Greife ich jetzt zum Produkt mit Tierleid sozusagen oder zu einem Produkt ohne Tierleid? Das Grundgesetz verpflichtet uns dazu, tiergerechte Zustände für jedes einzelne Tier zu erreichen und nicht nur für ein paar, wo irgendwie Verbraucher dann vielleicht bereit sind, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, auch bei dieser 0123-Kennzeichnung spielt beispielsweise die Tiergesundheit überhaupt keine Rolle. Da reden die Grünen aber nicht so gerne drüber, die Biolandwirte im Übrigen auch nicht. Da geht es nämlich wirklich nur um die formalen Haltungsbedingungen. Also wie groß ist der Stall? Wie viel Platz haben die Tiere? Können die Tiere ins Freie oder nicht? Das sind alles wichtige Faktoren, keine Frage. Aber wir müssen eben auch über die Tiergesundheit reden und die spielt auch bei dieser Kennzeichnung keine Rolle.
Das heißt also, das, was das Tierschutzgesetz hergibt, Herr Winkler, reicht Ihnen nicht. Da sind ja auch Stallgröße und Ausgestaltung vorgeschrieben. Das, was das Tierwohl-Label vorgibt, reicht Ihnen auch nicht. Zu viel Freiwilligkeit. Was die Grünen vorschlagen, äquivalent zu der Eierkennzeichnung, so eine stufenweise Kennzeichnung auch auf dem Fleisch vorzunehmen, das reicht Ihnen auch nicht. Was genau brauchen wir denn dann?
entscheidend ist, was ich gerade sagte, die Tiergesundheit. Es ist so ein bisschen fest verankert in den Köpfen beispielsweise, dass Massentierhaltung per se schlecht ist. Große Betriebe per se schlecht, kleine direkt unbedingt gut. Aber wenn man sich Daten zur Tiergesundheit anschaut, also wie viele Tiere sind krank geworden, wie viele Tiere haben, Entzündungen bekommen, Lungenentzündungen, Organkrankheiten, Hufklauenentzündungen, was weiß ich nicht was. Wenn man sich diese Daten zur Tiergesundheit anschaut, dann sieht man deutlich, es gibt riesige Unterschiede bei den Betrieben. Biobetriebe schneiden nicht immer besser ab als konventionelle. Große Betriebe schneiden nicht immer schlechter ab als kleine. Das heißt, wir müssen endlich dazu kommen, dass wir für jeden einzelnen Betrieb, in dem Tiere gehalten werden, Vorgaben machen für die Tiergesundheit und das auch überwachen. Und wenn Landwirte das nicht einhalten, dann muss das entsprechend sanktioniert werden.
Das heißt aber, es geht dann nur darum, wie gesund ist das Tier. Es geht nicht darum, was frisst es, wie viel Auslauf hat es, wie viel Platz es. Oder glauben Sie, das hängt unmittelbar miteinander zusammen?
Beides ist wichtig. Natürlich sind die formalen Haltungsbedingungen wichtig, keine Frage. Also wie viel Platz die Tiere haben, wie groß die Ställe sind, ja. Aber das allein reicht halt eben nicht aus. Sondern wir müssen zusätzlich auch über die Gesundheit der Tiere sprechen. Und da gibt es bisher überhaupt keine gesetzlichen Vorgaben. Und wir fordern einfach, dass, wenn ich als Verbraucherin, als Verbraucher im Supermarkt ein tierisches Lebensmittel kaufe, dass ich dann davon ausgehen kann, dass dieses Produkt von Tieren stammt, die nicht krank waren, die gesund waren. Das klingt banal, ist es aber eben leider in der Praxis ganz und gar nicht.
Wenn man sich jetzt diese Zusammenhänge so vorstellt, wie Sie sie skizzieren, Herr Winkler, dann heißt das ja auch, man muss mehr Geld in die Hand nehmen für die Nutztierhaltung, was wiederum die Frage nach sich zieht, woher soll das Geld kommen? Heißt das, das wird einfach wirklich alles teurer, der Verbraucher soll es zahlen?
Diese Wahrheit gehört tatsächlich dazu, wenn wir wirklich ernsthaft und ehrlich als Gesellschaft über bessere Zustände in den Ställen sprechen wollen, dann heißt das auch, dass tierische Lebensmittel teurer werden müssen. Keine Frage. Aber so billig, so vermeintlich billig, wie wir im Moment tierische Lebensmittel produzieren, kann es einfach nicht weitergehen. Denn das geht auf Kosten der Umwelt, das geht auf Kosten der Tiere und das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Ja, tierische Produkte werden teurer werden müssen.
Und wenn wir uns das dann wieder nicht mehr leisten können und weniger Fleisch essen, ist das unbedingt gut für die Tiere?
Weniger Fleischkonsum ist sicherlich ein Weg, aber das erreichen wir sicherlich nicht auch nur mit Appellen. Wir bei Foodwatch sind zum Beispiel auch keine Vegetarierorganisation. Jeder soll essen, was er oder sie möchte. Aber wir müssen uns eben darauf verlassen können, dass wenn wir tierische Produkte kaufen, dass die Tiere nicht gelitten haben, dass sie nicht krank waren. Da müssen wir hinkommen.
Andreas Winkler, Pressesprecher von Foodwatch, ganz herzlichen Dank. Die Moral von dem Gericht, der Mensch und seine Tiere, der Tag in HR2 Kultur.
Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, sodass er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen, aber der Esel merkte, dass kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, meinte er, könnte er ja Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen, der jappte wie einer, der sich müde gelaufen hat. »Nun, was jappst du so, Pagan?« fragte der Esel. »Ach«, sagte der Hund, »weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde, auch auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat mich mein Herr wollen totschlagen. Da habe ich Reis ausgenommen, aber womit soll ich nun mein Brot verdienen?« »Weißt du was«, sprach der Esel, »ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Geh mit mir und lass dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute und du schlägst die Pauken.« Der Hund war zufrieden und sie gingen weiter.
So geht es den Tieren, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Vom Umgang des Menschen mit den Tieren erzählt auch das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten. Diese Tiere machen was draus. Fortsetzung folgt. Sich darüber Gedanken zu machen, wie die Tiere leben, die uns Nahrung liefern, ist ja an sich nichts Neues. Nicht nur, aber vor allem in Betrieben der ökologischen Landwirtschaft wird artgerechte Haltung schon lange großgeschrieben, was nicht nur heißt, dass zum Beispiel ein Huhn mehr als die vorgeschriebene, einem DIN A5-Blatt entsprechende Fläche zur Verfügung hat. Es bedeutet auch, dass diese Landwirte Rassen bevorzugen, die sich ihrem Umfeld angepasst haben und eben nicht auf das rein auf Ertrag und Anspruchslosigkeit hin gezüchtete Tier setzen. Birgitta Söhling hat sich das auf der Domäne Mechthildshausen, ein Biolandbetrieb bei Wiesbaden, angeschaut.
Matthias Girschig macht die Tür vom Brutschrank auf und legt mir ein braunes Ei in die Hand, das sich ganz warm anfühlt.
Achtung, nicht, dass es runterrollt. Ne? Hier ist ein Küken drin in dem Ei.
Das kann er sehen, wenn er die Taschenlampe draufhält. Ein Zellhaufen eher noch. Es braucht 3 Wochen im körperwarmen Brutschrank, bis die Küken schlüpfen. Die Domäne Mechthildshausen ist ein Biolandbetrieb. Geschäftsführer Jörg Burget treibt schon seit vielen Jahren die Suche nach alten Hühnerrassen um. Weit gereist ist er dafür. Größere Stämme, die man hätte vermehren können, vermutete er in der ehemaligen DDR.
Also ich war im Januar 1990, also kurz nach der Öffnung der Grenzen, war ich dann in der DDR, habe mit den Züchtern dort gesprochen. Der DDR-Institution wurde wie damals üblich fusioniert mit der Westdeutschen. Die Westdeutsche hatte das Sagen und das Ergebnis war, dass der komplette genetische Bestand geschlachtet worden ist.
In Ungarn und Frankreich wurde er fündig. Die Masthühner, die auch an diesem kalten Wintermorgen im Freilauf der Domäne scharren und gackern, haben ein weißes Federkleid und auffallend blaue Füße. Ihre Ahnen stammen aus der französischen Bresse.
Die Region ist die Bresse, aber das ist kein Bresshuhn, sondern das ist ein Domänenhuhn. Ist ja hier aufgewachsen. Aber genetisch unterscheidet es sich nicht.
Die Hennen und Junghähne sind jetzt 13 Wochen alt. Sie picken nach Herzenslust Getreide und sind im Gegensatz zu qualvoll überzüchteten Lege- und Masthybriden ruhig und zutraulich, erzählt Matthias Girschig, zuständig für das Geflügel auf der Domäne.
Die Hühner sind sehr ruhig. Ist auch ein Merkmal für unsere Genetik hier, dass die sehr friedlich sind. Haben auch ein schönes Auslaufverhalten, also die gehen weit raus in die Fläche.
Ein Zeichen dafür, dass sie sich sicher fühlen, weil Hühner von Natur aus ängstlich sind. Erst nach einem knappen halben Jahr werden sie geschlachtet und wiegen dann 2,5 Kilo. Geschäftsführer Jörg Burget.
Die Zuchtstämme, die wir da aufgebaut haben, die sind inzwischen abgegeben worden an eine Stiftung von Bioland und von Demeter. Gemeinsam getragen. Die eingesetzte Genetik ist unsere ehemalige, die uns gehört hat, die wir unentgeltlich dort eingebracht haben.
Die ökologische Tierzucht GmbH arbeitet jetzt in größerem Maßstab an einer Geflügelzucht für den ökologischen Landbau und hofft, in absehbarer Zukunft ein Zwei-Nutzungshuhn anbieten zu können. Ein Huhn also, bei dem man Fleisch und Eier gleichermaßen vermarkten kann. Als der Mensch noch damit zufrieden war, dass ein Huhn nur 160 Eier im Jahr legte, war das kein Widerspruch. Breit und schön gebaut sind die Lachshühner mit Bart und puscheligen Füßen. Goldgelb und schwarz schillern die Vorwerkhühner. Alte Rassen, die Domäne Mechthildshausen als Reserve hält, bei denen Leistungszucht und Schönheit noch eine Einheit waren. Heute werden sie dort von Schulklassen bestaunt. Matthias Girschig.
Da haben wir oft, dass Schulklassen, Kindergärten kommen, die dann fragen, wie so der Arbeitsablauf aussieht und ja, viele Fragen haben.
Ja, nicht nur die Kinder haben viele Fragen. Birgitta Söhling über das Huhn, das Eier legen kann und trotzdem noch essbar ist. Das Zwei-Nutzungshuhn, an dem auf dem Biolandbetrieb Domäne Mechthildshausen bei Wiesbaden gearbeitet wird. Alte Rassen sind die Hühner der Zukunft. Wenn es heute um den Hühnermarkt geht, dann sprechen wir von gigantischen Dimensionen. Rund 40 Millionen Legehennen legen jährlich in Deutschland rund 12 Milliarden Eier. In den 50er und 60er Jahren galt es dann als Errungenschaft, die Tiere auf Hochleistung zu züchten. Es gab Spezialzüchtungen und in der Folge Masthuhn oder Legehenne, bedeutete Eier oder Fleisch. Die Hühner der Vergangenheit, die beides konnten, wurden ausgemustert. Die Fragen, die wir dazu noch haben, stelle ich an Carsten Bauck, Landwirt und Geflügelhalter am Baukhof bei Uelzen, einer der ältesten Biobetriebe Deutschlands. Guten Tag, Herr Bauck.
Schönen guten Tag.
Früher gab es eben diese Teilung Eier oder Fleisch. Jetzt wird das versucht zu brechen. Auch Sie sind beteiligt an der Forschung zum Zwei-Nutzungshuhn. Was versprechen Sie sich denn davon?
Ja, wir wollen eigentlich einen gesellschaftlichen Wandel einleiten, alle miteinander, die an diesem Projekt mitarbeiten. Und zwar geht es eigentlich darum, dass man, ich sag mal, 50, 60 Jahre wieder zurückgeht an die Ursprünge dessen, was eigentlich die landwirtschaftliche Zucht ausgemacht hat. Heute ist Zucht in Konzernhand und es wird auf spezialisierte Genetik gezüchtet, die weltweit zum Einsatz kommt und das passt nicht unbedingt immer auf ökologische Prozesse.
Und was haben Sie als Geflügelhalter dann davon, wenn das Zwei-Nutzungshuhn bei Ihnen unterwegs ist?
Ja, erstmal haben wir eine geringere Rendite, weswegen wir jetzt im Austausch mit unseren Kunden sind. Die Tiere, die man heute so einsetzt, die sind natürlich hocheffizient. aber sie kommen von ganz wenigen weltweit agierenden Konzernen und wie gesagt, passen sich nicht mehr ideal an das an, was wir als optimal für landwirtschaftliche Prozesse sehen würden und wo wir denken, dass es optimal ist, im Zusammenhang Tiere, die auf dem Betrieb leben, auch mit Futter vom Betrieb zu versorgen und so weiter. Also wir würden gerne wieder zu extensiverer Genetik kommen, die wir besser in unseren Betrieben führen können.
Wenn Sie dann im Kunden mit dem im Gespräch sind, wie Sie eben beschrieben haben, weil es eben teurer wird, wenn Sie dem sagen, da kommt ein Zweinutzungshuhn, das klingt jetzt erstmal nicht unbedingt lecker, oder?
Doch, das ist für viele Kunden, also die viele davon sind sehr, sehr angetan, muss man sagen. Und die sind ganz angetan davon, dass sie an ethischen Prozessen über ihre Kaufentscheidung wieder mitwirken können. Also viele Kunden wollen gerne, weil wir auch unter anderem zum Beispiel ältere Kunden haben und die sich an den Geschmack des Geflügels von früher noch erinnern können und wissen, wie Hühner aussahen, die draußen rumgelaufen sind, die wollen gerne an diesen Prozessen mitmachen. Also es kommt ganz, ganz wenig an negativer Auswirkungen auf uns zu. So sieht im Moment aus.
Wenn Sie aber, Herr Bauck, eben dieses Zweinutzungshuhn noch nicht haben, es ist ja eben noch im Prozess, diese Züchtung, das Huhn, was dann wieder Eier und Fleisch liefert, da haben Sie natürlich aber trotzdem andere Hühner jetzt bei Ihnen. Was bedeutet denn bei Ihnen artgerechte Haltung? Wie sieht das aus?
Ja, wir sind ein Demeterbetrieb und haben da sehr strenge Richtlinien. Das heißt, man versucht, möglichst dicht an das arteigene Verhaltensmuster der Tiere ranzukommen, ihnen diese zu ermöglichen. Das heißt, wir versuchen möglichst viel, wir haben ja heute eine Kulturlandschaft, entsprechende Tiere auch, aber möglichst viel von dem, was sie natürlicherweise an arteigenen Verhaltensmustern ausleben wollen, ihnen eben auch zu ermöglichen. Wir haben hier zum Beispiel bei uns auf dem Betrieb ausschließlich mobile Hühnerställe. Das heißt, wir bringen die Hühner in dem Stall immer dahin, wo es grüne Gras ist. Also wenn die Fläche abgeweidet ist, dann kommen sie auf einen frischen Standort. Wir haben gerade ganz interessant in dieser Vogelgrippezeit Außenklimabereiche, sogenannte Wintergärten, wo wir den Tieren ermöglichen, dass sie eine zweite Klimazone haben. Und wenn das Grünland gesperrt ist, aus behördlicher Anordnung heraus, dann haben sie wenigstens noch den Bereich, der ähnlich groß ist wie ein Stall, in dem sie scharren und picken können im Grünland. Das geht weiter über die Fütterung und so weiter. Aber letzten Endes sind ganz, ganz viele Prozesse, die schwierig sind aufzuzählen, die aber im Gesamtkonzert dafür sorgen, dass die Tiere maximal gut versorgt sind.
Jetzt haben wir vom Huhn gesprochen. Sie kümmern sich aber auch um den Hahn. Das männliche Küken ist ja nicht so attraktiv, wird deswegen zu millionenfach, 48 Millionen habe ich gelesen, pro Jahr nach dem Schlüpfen getötet. Das wurde jahrelang auch als gängige Praxis akzeptiert. Jetzt haben Sie aber irgendwann gesagt, das wollen wir nicht länger tun und Sie haben die Bruder-Hahn-Initiative gegründet. Also die Henne sponsert den Hahn, ihren Bruder. Wie genau läuft das ab?
Ich bin ein Mitbegründer der Initiative und da haben wir uns zusammengetan mit dem Handel. Das sind jetzt insgesamt 25 Betriebe landwirtschaftlicher Art und Händler, die diesen Prozess von die Henne ist maximal effizient und der Bruder ist ineffizient und deswegen wird er sozusagen verworfen, unterbrechen wollen. Und wir bieten den Kunden an, indem sie 4 Cent mehr fürs Ei bezahlen, ihnen die Möglichkeit zu geben, diesen ethischen Prozess ein Stückchen weit zu drehen. Das ist nämlich genau das Geld, was wir brauchen, um den Bruderhahn, der eben wie gesagt nicht effizient ist, der viel mehr Futter braucht, der viel älter werden muss, mit aufzuziehen und ihn sozusagen zu subventionieren. Und dadurch haben wir dann Tiere, die ungefähr ein halbes Jahr lang bei uns auf dem Betrieb leben und die wir dann hinterher dem Markt zuführen. Also die Betriebe, die da organisiert sind in der Bruderhahn-Initiative, die ziehen alle ihr adäquat auf, also zu jeder Henne ein Hahn.
Und dann kann man den später auch essen und es ist nicht unbedingt wirtschaftlich, wie Sie sagen. Sie brauchen dafür die Unterstützung der Henne bzw. des Verbrauchers. Man merkt, und das ist ja auch völlig klar, Herr Bauck, dass Sie als Landwirt auch wirtschaftlich denken müssen, sowohl bei der Bruder-Hahn-Initiative als auch beim Zweinutzungshuhn. Sie müssen irgendwie gucken, wie komme ich damit klar. Wir besprechen ja hier in der Tagsendung heute auch das Verhältnis des Menschen zum Tier. In welcher Beziehung sehen Sie sich denn als Mensch zum Nutztier?
Ja, wir müssen erstmal dankbar sein, dass uns das Tier so viel gibt. So, das ist, glaube ich, es ist so, dass wir ein Stückchen weit auch die Tiere ausbeuten immer, in dem Moment, wo wir sagen, sie leben für uns und sie liefern uns in diesem Fall beim Geflügel hervorragende Eier und wirklich gutes Fleisch. Und dann müssen wir gucken, dass wir unter diesen Rahmenbedingungen das Beste für die Tiere tun. Das sind zum einen die Haltungsbedingungen, aber das ist auch zum anderen eben der ethische Prozess, dass wir den Hahn nicht wegschmeißen, dass wir gemeinsam mit Demeter und Biolandbetrieben an dieser Züchtung eben arbeiten. Das heißt also in maximaler Achtung doch in diesem Konflikt leben, dass wir Tiere für uns töten und dass wir eben sozusagen die Produkte der Eier, der Tiere, so wie die Eier eben für uns nutzen. Also die Achtung vom Tier, die Mensch-Tier-Beziehung, die darf aufgrund der Wirtschaftlichkeit nicht leiden. Das ist der große Spagat, in dem wir uns bewegen. Und da sind wir sehr dankbar, dass unsere Kunden da so gut mitspielen.
Nutztierhaltung also mit Respekt vor dem Tier. Carsten Bauck, Landwirt und Geflügelhalter bei Uelzen. Dankeschön. Die Moral von dem Gericht, der Mensch und seine Tiere, der Tag in HR2 Kultur. Wenn wir Menschen die Nutztiere nicht mehr nutzen wollen, ist das das Ende dieser Tiere. Im Märchen wenigstens können die Tiere sich dem widersetzen, wie bei der Tierbande, die sich später zu den Bremer Stadtmusikanten zusammentun will.
Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze an dem Weg und machte ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. »Nun, was ist dir in die Quere gekommen, alter Bartputzer?« sprach der Esel. »Wer kann da lustig sein, wenn's einem an den Kragen geht?« antwortete die Katze. »Weil ich nun zu jagen komme, meine Zähne stumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als nach Mäusen herumjage, hat mich meine Frau ersäufen wollen. Ich habe mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich hin?« »Geh mit uns nach Bremen. Du verstehst dich doch auf die Nachtmusik. Da kannst du ein Stadtmusikant werden.« Die Katze hielt das für gut und ging mit. Darauf kamen die 3 Landesflüchtigen an einem Hof vorbei. Da saß auf dem Tor der Haushahn und schrie aus Leibeskräften. »Du schreist einem durch Mark und Bein«, sprach der Esel, »was hast du vor?« »Da hab ich gut Wetter prophezeit«, sprach der Hahn, »weil unserer lieben Frau ein Tag ist, wo sie dem Christkindlein die Hemdchen gewaschen hat und sie trocknen will, aber weil morgen zum Sonntag Gäste kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen und hat der Köchin gesagt, sie wollte mich morgen in der Suppe essen und da soll ich mir heute Abend den Kopf abschneiden lassen. Nun schrei ich aus vollem Hals, solange ich noch kann.« »Ei, was du Rotkopf«, sagte der Esel, »zieh lieber mit uns fort, wir gehen nach Bremen, etwas Besseres als den Tod findest du überall.«
Dieser Hahn hat keine Lust, Nutztier zu sein. Aber so machen sich die Tiere unabhängig von den Menschen. Im Märchen der Bremer Stadtmusikanten gehen sie sogar noch weiter. Davon hören Sie später. Wie sind die Menschen aber überhaupt auf die Idee gekommen, mit Tieren zu leben, in Beziehung zu den Tieren zu gehen und sie in der Folge auch für ihre Zwecke zu nutzen? Die Geschichte, die in diesem Zusammenhang immer angeführt wird, ist die von den Menschen und den Schakalen, wie Konrad Lorenz sie über unsere Vorfahren erzählt.
Durch das hohe Steppengras ziehen Menschen, eine kleine Schar unbekleideter, wilder Gestalten. In den Händen tragen sie Speere mit Knochenspitzen, einige haben sogar Pfeil und Bogen. Wohl gleichen sie körperlich den Menschen unserer Tage, aber ihr Benehmen mutet tierhaft an. Rastlos und ängstlich blicken ihre dunklen Augen, genau wie bei einem scheuen Wild, das dauernd auf der Hut sein muss. Das sind noch keine freien Menschen, keine Herren der Erde, sondern Gejagte, die in jedem Dickicht Gefahren fürchten müssen. Die Stimmung ist gedrückt. Stärkere Verbände hatten sich jüngst gezwungen, das ursprüngliche Jagdgebiet zu verlassen und weit nach Westen in die Steppe auszuweichen, in unbekanntes Land, das viel mehr Raubtiere hat als die einstige Heimat. Am meisten litt die Horde unter Schlafmangel. In der alten Heimat hatten alle am Feuer geschlafen, das in einem weiteren Gürtel auch die lästigen Goldschakale umlagerten. Dadurch ersparte man Wachen, da die Schakale schon von weit her das Nahen eines Raubtieres anzeigten. Freilich waren sich jene primitiven Menschen dieses Nutzens nicht bewusst. Wenn sie auch nicht gerade einen Pfeil verschwendeten, so scheuchten sie doch mit Steinwürfen den Schmarotzer, der sich an das Feuer wagte. So ziehen sie dahin, müde und schweigsam. Die Nacht wird bald einfallen, aber die Horde hat noch immer keinen Platz gefunden, der für ein Lagerfeuer taugte, um endlich die karge Beute des Tages, ein Stück Wildschwein, den Rest vom Mahle eines Säbelzahntigers zu braten. Plötzlich, gleich vor hoffenden Rehen, wenden alle die Köpfe gespannt in die nämliche Richtung. Sie haben einen Laut gehört. Der konnte nur von einem wehrhaften Tiere sein, denn die Gejagten haben gründlich gelernt, sich still zu verhalten. Und wieder dieser Laut. Ja, es ist ein Schakal, der da schreit. Seltsam bewegt steht die Horde und lauscht dem Gruß aus besseren und weniger gefährlichen Zeiten. Und dann tut der junge, hochstirnige Leiter der Horde etwas den anderen Unverständliches. Er trennt ein Stück von der Beute ab und wirft es auf den Boden. Möglich, dass sich die anderen ärgern. Sie leben schließlich nicht so im Überfluss, dass man den Braten in der Steppe verstreuen dürfte. Wahrscheinlich wusste der Junge selbst nicht, weshalb er es tat. Er handelte offenbar gefühlsmäßig. Vielleicht wünschte er, die Schakale näher bei sich zu haben. Jedenfalls legte er noch öfters ein Stückchen Wildschwein auf die Spur. Begreiflich, dass die anderen dies für einen üblen Scherz nahmen und der Hordenleiter sich nur mit Mühe des Grimmes der Hungrigen erwehren konnte. Schließlich saßen sie aber doch alle am Feuer, und mit der Sättigung überkam wieder der Friede die aufgebrachte Schar. Mit einem Male hörte man das Heulen der Schakale. Sie haben die ausgelegten Stücke gefunden und nähern sich auf der Spur dem Lager. Da sieht einer fragend nach dem Hordenführer, steht dann auf und legt in einiger Entfernung Knochen nieder, dort, wohin gerade noch der Feuerschein reicht. Ein bedeutendes Ereignis. Die erste Fütterung eines nützlichen Tieres durch den Menschen. Heute darf die Horde ruhig schlafen, denn die Schakale umschleichen das Lager. Sie sind verlässliche Wächter. Und als am anderen Morgen die Sonne aufgeht, ist die Menschenhorde gut ausgeruht und vergnügt. Von diesem Tage an wird kein Stein mehr nach einem Schakal geworfen.
Konrad Lorenz über das erste Miteinander des Menschen mit den Tieren. Bei ihm sind es die Schakale, die den Menschen folgen. Der Mensch erkennt in ihnen den Nutzen. Erst beschützen sie die Menschen und später folgt der Mensch ihnen. Florian Schwinn ist jetzt im Studio Kollege und Autor des Buches Tödliche Freundschaft, was wir den Tieren schuldig sind und warum wir ohne sie nicht leben können. Der Schakal legt also den Grundstein für unsere Beziehung zum Nutztier heute. Wie ist das nachzuvollziehen?
Hat Konrad Lorenz gedacht, damals 1950 und in den 60er Jahren noch. Er erkannte sogar an unseren heutigen Hunden Schakalhaftes. Es ist nur leider gar nicht so. Die Geschichte funktioniert mit dem Wolf. Und da konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, dass der große graue Wolf Eurasiens, der eurasische Wolf, also der hier in Europa und in Asien lebende Wolf, das erfolgreichste Raubtier aller Zeiten, wirklich von uns zum Hund gezähmt worden wäre. Und deshalb war es auch nicht so. Es war nicht so, dass der Wolf uns gefolgt ist, also unseren Vorfahren oder den Menschen gefolgt ist, sondern es war so, dass die Menschen den Wölfen gefolgt sind. Wir wissen heute aus genetischen Berechnungen und genetischen Tests, dass der Hund sich vor 135.000 Jahren ungefähr vom Wolf getrennt hat. Das heißt, die Menschen, die daran beteiligt waren, waren nicht Homo sapiens, nicht unsere Vorfahren, sondern Neandertaler. Und wir wissen, dass die alle Hunde dieser Welt vom eurasischen großen grauen Wolf abstammen. Und diese Wölfe damals, die waren viel größer als die, die wir heute hier haben.
Trotzdem beschreibt Herr Konrad Lorenz dieses Miteinander der Menschen mit diesen Tieren in seiner Geschichte, eben mit den Schakalen. Und das scheint eine erste Mensch-Tier-Beziehung zu sein. Was bedeutet das noch für heute?
Das ist unbedingt die erste Mensch-Tier-Beziehung. Und wenn man sich anschaut, wie sich unsere nächsten Verwandten in der Wildnis, und auch das hat Konrad Lorenz damals schon gedacht, 1950, 1960 und mit Primatenforscherinnen und Forschern besprochen. Wenn man sich anschaut, wie sich unsere nächsten Verwandten in der Wildnis, die anderen großen Menschenaffen verhalten und sich dann anschaut, wie wir uns verhalten und sich dann anschaut, wie die Hunde und die Wölfe sich verhalten, dann haben wir etwas von den Wölfen gelernt, nämlich unser Sozialverhalten. Sonst wären wir nicht in der Lage gewesen, uns zu so großen Menschenmengen und großen sozialen Gesellschaften zusammenzuschließen. Das heißt, es gibt einen Anteil des Wolfes, des Hundes an der Menschwerdung des Affen. Das trotzdem ist der Zusammenhang.
Ja, aber wie kommen wir jetzt zu dem, was uns ja heute in der Sendung beschäftigt, nämlich das Verhältnis zu den Nutztieren? Also, dass der Mensch nicht nur sagt, okay, die sind für mich gut, also gebe ich ihnen ein Stück Fleisch, sondern ich nutze sie, ich züchte sie, ich halte sie im Stall, um sie später zu essen.
Als die Menschen sich niedergelassen haben im Neolithikum vor 15.000, 12.000 Jahren und zum ersten Mal dann Tiere sozusagen an den Hof, den es dann ja gab, an das Domus herangeholt haben, an das Haus, also domestiziert haben, in dem Moment war es dann so, dass der Hund längst ein Partner war, längst unser Gefährtentier war und wir den Hund natürlich nutzen konnten, um die anderen Tiere zu behüten, zu beschützen und so weiter. Also da war diese Verbindung zum Hund schon da und da tauchte der Hund auf den Höhlenzeichnungen auf. Es gab heilige Hunde, es gab dann sehr bald auch heilige Rinder, es gab Rinderkulturen, die wurden verehrt, die Tiere, auch der Eber wurde verehrt, der wilde Eber und der dann irgendwann das Hausschwein Eber wurde verehrt. Also die Menschen haben eine sehr, sehr enge Beziehung dazu und sie haben unsere Zivilisation eigentlich auf dem Rücken der Tiere gebaut.
Wir sollten eigentlich aufhören mit der Nutztierhaltung?
Nein, im Gegenteil, wir können gar nicht aufhören. Wir sind nicht in der Lage, uns zu ernähren ohne Nutztiere. Wir sind nicht in der Lage, effiziente Landwirtschaft zu machen ohne Nutztiere. Wir brauchen die Nutztiere auch heute noch zur Ernährung. Wenn jemand sagt, die ganze Menschheit könnte sich vegetarisch geht ja nicht, das ist ja auch Nutztierhaltung. Vegan ernähren, das ist einfach falsch. 60% der nutzbaren Böden auf der Erde sind Grasland und von Gras können wir uns nicht ernähren. Das geht nur über die Kuh.
Aber wenn wir doch so eine schöne gemeinsame Geschichte zusammen haben, dann widerspricht das doch dem eigentlich, wenn wir sagen, so Kuh, ich stelle dich jetzt in den Stall, ich nehme deine Milch und trinke sie selbst.
Ja, das haben wir schon sehr bald gemacht. Die Kuh, wir haben sehr, sehr früh gelernt, dass die Kuh mehr Milch gibt, als das Kalb braucht, wenn man nur weiter melkt, während das Kalb da ist. Aber was wir dann gemacht haben, und das ist die Geschichte der Industrialisierung der Landwirtschaft, das ist das, was Carsten Bauch gesagt hat, 50, 60 Jahre mehr ist das nicht. Seitdem sind die Tiere so eingepfercht in die Ställe. Und wir müssen eigentlich wieder zurück zu dem, was er eben auch gesagt hat. Wir müssen wieder zurück zu einer alten Form der Tierhaltung, wo wir den Tieren auch wieder in die Augen schauen können.
Und das ist das, was wir den Tieren schuldig sind im Sinne unserer eigenen Geschichte?
Ja, das ist das. Wir müssen uns klar machen, dass wir ohne die Tiere nichts wären. Wir hätten diese Zivilisation niemals entwickeln können. Wir hätten dieses Sozialverhalten nicht. Das haben wir von denen. Das haben wir adaptiert vom Hund, vom Wolf. Der Hund ist mit uns groß geworden. Das ist eine Verbindung, die so eng ist, und so viele tausend Jahre geht, dass wir, wenn wir jetzt sagen, wir hören damit sofort auf, steigen wir aus unserer Geschichte aus. Das ist noch niemandem gelungen.
Florian Schwinn, Kollege und Autor des Buches Tödliche Freundschaft, was wir den Tieren schuldig sind und warum wir ohne sie nicht leben können, ist der Untertitel und das hat er uns auch erklärt. Erschienen ist das Buch im Westend Verlag. Dankeschön. Die Moral von dem Gericht, der Mensch und seine Tiere, der Tag in HR2 Kultur. Nochmal zu den Bremer Stadtmusikanten. Esel, Hund, Katze und Hahn, die vor dem sicheren Tod geflohenen Nutztiere, sind nicht in einem Tag wie geplant nach Bremen gekommen. Die Nacht beginnt, sie sehen ein Licht. Sie gehen darauf zu und entdecken ein Räuberhaus. Menschen.
Der Esel, als der Größte, näherte sich dem Fenster und schaute hinein. Was siehst du, Grauschimmel? Fragte der Hahn. Was ich sehe, antwortete der Esel, einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken und Räuber sitzen daran und lassen sich's wohl sein. Das wäre was für uns, sprach der Hahn. Ja, ja, ach, wären wir da, sagte der Esel. Da ratschlackten die Tiere, wie sie es anfangen müssten, um die Räuber hinauszujagen, und fanden endlich ein Mittel. Der Esel musste sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster stellen, der Hund auf des Esels Rücken springen, die Katze auf den Hund klettern und endlich flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze auf den Kopf. Wie das geschehen war, fingen sie auf ein Zeichen insgesamt an, ihre Musik zu machen. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte. Dann stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein, dass die Scheiben klirrten. Die Räuber fuhren bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe, meinten nicht anders, als ein Gespenst käme herein und flohen in größter Furcht in den Wald hinaus. Nun setzten sich die vier Gesellen an den Tisch, nahmen mit dem vorlieb, was übrig geblieben war, und aßen, als wenn sie 4 Wochen hungern sollten.
Die Bremer Stadtmusikanten, gelesen von Henning Fenske. Irgendwann jagen sie uns davon, die Tiere. Vielleicht rührt ja auch aus der Angst davor die Gewohnheit, sie in möglichst enge Ställe einzusperren. Der Tag in HR2 Kultur. Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt hat heute auf der Grünen Woche das staatliche Tierwohlsiegel vorgestellt, einen Anlass für diese Sendung. Es soll dafür sorgen, dass es den Tieren, die wir halten, um sie oder ihre Produkte zu essen, zeitlebens besser geht. So ein Siegel auf Basis von Freiwilligkeit reicht reicht nicht. Wir brauchen verbindliche Regelungen auch zur Tiergesundheit, sagen die Kritiker. Davon haben wir gehört. Auf der Grünen Woche präsentieren sich Hersteller und Vermarkter. Es ist die international wichtigste Messe für Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft und Gartenbau. Klar, dass dort auch kritische Töne der Agrarindustrie entgegenschallen. Und so wird alljährlich auch der kritische Agrarbericht 2017 diesmal dann präsentiert. Diesmal mit dem Schwerpunkt Wasser. Und siehe da, auch das hat etwas damit zu tun, wie wir mit den Tieren, die uns nutzen sollen, umgehen.
Schadstoffe im Boden, kranke Tiere, niedrige Preise für die Bauern und teure Äcker. Dies und mehr kritisiert das Agrarbündnis in seinem aktuellen Bericht. Das Bündnis besteht aus 25 Verbänden aus Landwirtschaft, Umwelt, Tier- und Verbraucherschutz sowie kirchlichen Organisationen. Das Schwerpunktthema ist diesmal Wasser. In vielen Regionen sei es rar. Menge und Qualität seien durch intensive Landwirtschaft bedroht, so die Autoren des Berichts. Durch tierische Ausscheidungen und Dünger gelange immer mehr Nitrat in den Boden und damit auch ins Wasser. An jeder vierten Messstelle in Deutschland werde der Grenzwert überschritten, klagt Hubert Weiger, der Vorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz BUND.
Deshalb begrüßen wir, dass die Europäische Union nicht nur Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat, sondern dass sie jetzt auch Klage gegen Deutschland erhoben hat. Wir begrüßen das deshalb, weil ansonsten in Deutschland nicht gehandelt wird.
Die Tierhaltung sei in den vergangenen Jahren trotz Kritik nicht weniger intensiv geworden, im Gegenteil. Der BUND fordert deshalb, dass die Zahl der Nutztiere wie Rinder, Schweine oder Schafe in Zukunft sinken muss. Es dürften nur so viele Tiere gehalten werden, wie die Bauern durch den Futteranbau auf hiesigen Flächen ernähren können. Dann könnten die Tiere auch artgerecht gehalten werden. Auch an den Preisen übt das Agrarbündnis Kritik. Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes:
Die Schädigungen der Umwelt werden heute vom Steuerzahler wieder bezahlt. Der Fleisch produziert, daran verdient, wird nicht beteiligt an diesen Kosten im direkten Sinne. Deswegen müssen wir auch darüber reden, wie kommen wir wieder zu einer Form des Verursacherprinzips. Und die Quintessenz ist, die man heute feststellen muss, vor dem Hintergrund ist Fleisch zu billig.
Schröder fordert von der Politik eine nationale Nutztierstrategie. Die industrielle Landwirtschaft könne nur eingedämmt werden, wenn kleine Bauern und Ökobetriebe stärker gefördert werden, sagt Alexander Gerber vom Ökologischen Anbauverband Demeter. Gerade die hätten aber zum Beispiel Probleme, geeignete Flächen zu bekommen. Boden sei zu einem Investitionsobjekt geworden, die Preise sind stark gestiegen.
Das führt dazu, dass in Ostdeutschland beispielsweise Flächen übernommen werden von ausländischen Konzernen. Diese Konzerne schicken zweimal im Jahr, einmal zum Säen, einmal zum Spritzen und ein drittes Mal zum Ernten, ihre Maschinen auf Tieflader dorthin. Das führt auch zu einem Ausbluten der ländlichen Region.
Das Agrarbündnis ruft für Sonnabend zu einer Demonstration in Berlin auf. Unter dem Titel »Wir haben es satt« soll gegen industrielle Landwirtschaft protestiert werden.
Anja Dobrodinsky über den kritischen Agrarbericht 2017, in dem auch die Folgen der nicht artgerechten und intensiven Tierhaltung angeprangert werden. Morgen also die Demo und dann übermorgen, wir haben es satt, zur Grünen Woche in Berlin. Intensivtierhaltung ist also nicht nur schlecht für die Tiere, sie hat auch für uns Menschen negative Folgen, braucht zum Beispiel viel Wasser. Das sind Ressourcenfragen. Wir haben auch von Kosten und Output bei der Tierhaltung gesprochen und darüber, wie gut es den Tieren eigentlich gehen sollte. Damit sind wir jetzt endgültig bei der Moral von dem Gericht im Tag in HR2 Kultur angelangt, den ethischen Fragen. Welche Tierhaltung ist eigentlich moralisch vertretbar? Welcher ethischen Vorstellung folgt unsere Kulturgeschichte und Gewohnheit, Tiere halten, um sie oder ihre Erzeugnisse zu essen? Professor Peter Kunzmann, Tierethiker an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, guten Tag.
Guten Abend.
Gehört es so zu unserer Kultur, Tiere für uns zu nutzen, auch als Nahrungsmittel, dass man also sagen kann, das ist so gewachsen und deswegen ethisch vertretbar?
Nein, dass es ethisch vertretbar ist, nur weil es so gewachsen ist, würde ich nicht sagen. Das gilt ganz allgemein. Wir können uns im Rückgriff auf das, was wir als lange Tradition gepflegt und liebgewonnen haben, nicht darauf berufen, dass es deswegen moralisch richtig ist. Das funktioniert nirgendwo, also auch bei der Tierhaltung nicht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, und insofern ist es auch sehr bemerkenswert, was Herr Schwinn vorhin gesagt hat, dass die Verwurzelung von Tieren in unserer Kultur auf der einen Seite und beispielsweise eben auch der Nutzen von Tierhaltung für die Ernährung sehr viel weiter geht als nur Fleisch essen und Milch trinken. Und insofern ist das Gewebe natürlich außerordentlich dicht, was Tiere in unserer Gesellschaft hinterlassen haben. Da geht es eben nicht nur um ein bisschen Nutztierhaltung und ein bisschen Heimtier- und Hobbytierhaltung, sondern das hat schon eine sehr, sehr tiefe Wurzel in unserer Gesellschaft. Und wenn wir darauf verzichten würden, Tiere insgesamt zu halten, was ja die strenge Konsequenz wäre, aus einigen Tierrechtspositionen oder bestimmte Teile von Tieren, Tiergruppen nicht mehr zu halten, wären die Konsequenzen vermutlich sehr viel tiefer, als das jetzt sich auf den ersten Blick so anschaut.
Aber diese Art und Weise, wie wir mit Tieren umgehen, eben auch diese Käfig- oder Stallhaltung und was wir auch, wovon wir ja auch gehört haben, teilweise eben auf sehr engem Raum, keine frische Luft, kein Auslauf, das heißt ja, wir stellen uns wirklich sehr weit höher als das Tier. Wir sagen, wir verfügen darüber, wir bestimmen über die Lebensbedingungen. Woraus ziehen wir eigentlich diese Überzeugung, diese Haltung?
Also da kann man, glaube ich, im aufgeklärten philosophischen Horizont keinen Grund finden, vor dem wir das einklagen können. In anderen Worten, ich glaube nicht, dass man jenseits von Religion dazu irgendeine Metaphysik bauen könnte oder irgendeinen Weltentwurf bauen könnte, in dem das gerechtfertigt ist. Das haben Menschen über Jahrhunderte gemacht, sich eine Welt entworfen, aus dem Weltentwurf dann klar abzulesen war, dass wir über das Tier gestellt sind. Und jetzt machen wir eben den gegenteiligen Gang und überlegen, ob wir den Tieren gleichgestellt sind. Ich glaube, gut aufgeklärt philosophisch, rein philosophisch, werden wir da keinen festen Grund finden, auf den wir solche Überlegungen bauen können. Die eine Seite, worauf wir es aber bauen können und auch bauen müssen, und das ist davon fast unabhängig, ist, dass wir uns Kriterien zurechtlegen, wie wir uns verantwortungsvoll mit Tieren beschäftigen können, wie wir Tiere verantwortungsvoll halten. Und da hat sich in den letzten 30, 40 Jahren in der Philosophie, in der Ethik und in vielen anderen Disziplinen natürlich ein ganz anderes Bewusstsein auch davon gebildet, was Tiere eigentlich sind. Sie sind eben keine physiologischen Maschinen, sie sind eben keine Nutzmaterialien für Menschen, sondern wie es in einer schönen Formel heißt, experiencing subjects of a life. Sie sind Subjekte eines Lebens, die selber Erfahrung machen. Und daran müssen Menschen Maß nehmen, egal unter welchen Gesichtspunkten sie Tiere halten. Hm.
Verantwortungsvoll halten, Herr Kunzmann, heißt ja vielleicht auch verantwortungsvoll töten. Wir haben ja in der Sendung viel über Geflügelhaltung gesprochen, auch über die Praxis, dass männliche Küken getötet werden und eben über die Anstrengungen mit der Bruder-Hahn-Initiative, das zu verhindern, also diese Hähnchen, diese Küken überhaupt am Leben zu lassen und zu Hähnchen werden zu lassen. Wenn die dann leben und geschlachtet werden, sind sie ja am Ende auch tot. Ist das denn dann besser für das Hähnchen, als wenn es als Küken geschreddert oder vielleicht sogar schon, wenn im Ei das Geschlecht erkannt wird, als Ei weggeworfen wurde?
Auch da hat sich was verändert. Also unser Tierschutzrecht klassischerweise nimmt Maß an dem Leiden, das Menschen Tieren zufügen. Das nennt man pathozentrisch. Also man muss Schmerzen, Leiden, Schäden vermeiden. Oder der Hinsicht ist es wahrscheinlich für den Hahn relativ irrelevant, wann er geschlachtet wird. Was ich aber auch Raum greift und auch dieses Kükentöten ist eine lange Praxis seit 40 Jahren und seit 10 Jahren entsteht dagegen eine sehr massive Revolte, dem kann man auch zustimmen. Was sich da wiederum Bahn bricht oder auch zeigt und Früchte trägt, ist ein gewandeltes Bild von Tieren auch als Lebewesen, die einen Anspruch, will ich von Recht sprechen, einen Anspruch auf Leben haben, die daraufhin angelegt sind, zumindest mal daraufhin angelegt sind, zu leben und ihre Eigenschaften zu entfalten, wie Carsten Bauck vorhin gesagt hat, ihre Verhaltensmuster auszuleben. Und er hat sich auch das Bild vom Tier als einem moralischen Anspruchsträger deutlich erweitert. Es geht eben nicht nur darum, satt und sauber, sondern es geht eben mittlerweile auch darum, sozusagen dem Rechnung zu tragen, dass Tiere als Lebewesen auf Entfaltung angelegt sind. Aristoteles nannte es Telos, heute nennt man es Englisch Flourishing, also ein Aufblühen ihrer eigenen Eigenschaften. Das ist ethisch relativ schwer zu begründen, aber es ist moralisch, glaube ich, weit geteilte Intuition der Menschen, die sich mit Tieren beschäftigen.
Wenn man mit dieser Perspektive, die Sie eben beschrieben haben, diese pathozentrische, also die auf das Leid guckt, an dieses Thema Nutztiere rangeht, dann könnte man ja auch das tun, was ja auch diskutiert wird oder ich weiß nicht, auch vielleicht sogar schon gemacht wird, dass man zum Beispiel Tiere züchtet, die eben nicht so leiden. Also dass man die Tiere der Tierhaltung anpasst, nicht umgekehrt, nicht artgerechte Haltung, sondern man züchtet dann eben blinde Hühner, damit die weniger leiden, wenn sie für uns da sind?
Also die blinden Hühner sind so auch ein Gedankenexperiment, das da durch die tierethische Diskussion seit den 80er Jahren schon geht. Und das ist genau die Bruchlinie, die ich meine. Wenn ich nur Maß nehme an Schmerzen, Leiden, Schäden, ist das wahrscheinlich besser sogar für Hühner, das kann man sich auch vorstellen. Das führt dann aber auch dazu, dass wir Tiere eben der Haltungsform anpassen, züchterisch etwas wegzüchten und das ist, weil unser Tierschutzrecht beispielsweise aus dieser pathozentrischen Perspektive argumentiert, relativ schwer, solche Züchtungen zu inkriminieren. Und die gegenteilige Intuition, dass wir sagen, ja, wir wollen nicht zu sehr in den Organismus eingreifen. Der Fachausdruck wäre hier Integrität, also die Ganzheit eines Tieres, nichts wegzüchten, sie möglichst erhalten, vielleicht im Urzustand zu erhalten, ist eine sehr tiefe und sehr starke moralische Intuition, die viele Menschen teilen, die aber, wie gesagt, ethisch gar nicht so leicht zu begründen ist. Sie steckt zum Beispiel dahinter, dass die Schweizer sich nicht nur Wohlergehen des Tieres ins Tierschutzgesetz geschrieben haben, sondern auch von der Würde des Tieres sprechen. Und da schwingen solche Überlegungen mit, das Tier eben in seiner Ganzheit als integralen Organismus zur Entfaltung kommen zu lassen.
Gehört es vielleicht, Herr Kunstmann, auch zu den Angewohnheiten des Menschen, diese schwierigen ethischen Fragen zum Beispiel mit einem Tierwohlsiegel beantworten zu wollen?
Nein, ich glaube nicht. Also das Tierwohlsiegel, wenn es gut gemacht ist, ist eine Form, auch, wie ich finde, eine gute Möglichkeit einer Partizipation des Verbrauchers. Der kann ja nicht alles wissen über Nutztierhaltung und bin zwar nicht Tierarzt, bin aber von Tierärzten umgeben und weiß, wie schwierig das ist, das richtig gut zu machen. Das kann ich dem Verbraucher, auch dem Bürger nicht zumuten. Das ist auch nicht zweckdienlich, wenn das alles beurteilen soll. Insofern finde ich ein solches Siegel, wenn es gut gemacht ist, auch Labelprogramme, die es woanders schon gibt, für eine gute Möglichkeit, es vertrauenswürdigen Experten zu überlassen, zu beurteilen, dass es eine gute, eine bessere Haltungsform ist als die konventionelle und dem Konsumenten zugleich die Möglichkeit gibt, seine Verantwortung einzulösen und das zu tun, was viele Menschen ja sagen. Sie würden gerne mehr Geld ausgeben, wenn sie wirklich wissen, dass es denen besser geht. Und wenn so eine Auszeichnung, ein Label, ein Siegel wirklich gut funktioniert, dann ist das eine gute Möglichkeit, zumindest diesen Verbrauchern eine Möglichkeit zu geben, seine Verantwortung auch wahrzunehmen.
Ethische Fragen und ein paar Antworten zum Verhältnis des Menschen zu seinen Tieren von Professor Peter Kunstmann, Tierethiker an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Mittlerweile macht der Landwirtschaftsminister in Online-Anzeigen schon Werbung oder feiert sich mit geschafft Haken dran. Mehr Tierwohl, das sieht man im Netz. Frage ist, ob man hinter diesen Haken oder sagen wir, ist es nicht mehr eine Frage nach dieser Sendung. Eigentlich müsste man hinter diesen Haken doch ein dickes Fragezeichen setzen. Aber kein Fleisch oder auch gar keine tierischen Produkte zu essen, das scheint auch keine Lösung für ein gutes Miteinander von Mensch und Tier. Mehr von uns wie immer unter hr2.de, hier gleich die Hörbar nach den Nachrichten oder Sie können uns natürlich auch nachhören ab 22.05 Uhr dann in hr-info. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.